What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Willkommen zur Demexco Sonderedition von What's Next Agencies, die in Kooperation mit dem Creativity Summit entstanden ist. Das Creativity Summit, das war dieses Jahr zum allerersten Mal auf der Demexco Bühne am Start und wurde initiiert vom BVDW und dem, dem Deutschen Digital Award. Das ist der Kreativ Award des BVDW. Anke Herbener auf der einen Seite, Vizepräsidentin des BVDW, und auf der anderen Seite Matthias Maurer, Gründer und Geschäftsführer von Larette, haben dieses wunderbare Baby ins Leben gerufen. Und zwar gemeinsam mit dem Demexco-Team, um dem Thema digitaler Kreativität eine Bühne zu geben. Und zwar sowas von eine Bühne mit ganz vielen großartigen SpeakerInnen. Die beiden haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, dieses wunderbare Format in einem Podcast zu verlängern, die Gespräche zu vertiefen. Ich habe dann einige spannende SpeakerInnen hier eingeladen in den Podcast und ihr kommt jetzt in den Genuss, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft der Agenturen zu hören. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Aber bevor ihr denkt, das ist hier zu Ende, nein, denn der Creativity Summit sucht für nächstes Jahr noch einen Sponsor. Das heißt, wer auch immer sich jetzt angesprochen fühlt, meldet sich einfach bei Anke und Matthias. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, lieber Jasper. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen im Podcast-Van auf der Demexco sitzen.
Likewise. Also vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Und auch hier in dem Setting, man guckt raus, man sieht alle Leute um sich rumlaufen und wir sind in unserer kleinen Welt. Danke, ich freue mich.
Ich habe eben schon gesagt, als wir uns außerhalb des Vans kurz begrüßt haben, dass du hier auf der Demexco liebevoll gemeint, rampensaumäßig unterwegs bist. Du hast ja schon ein paar Keynotes und Panel-Diskussionen hinter dir. Alles treibt dich rund um das Thema Gen AI, von Verantwortung über die Frage Tooldecks, was müssen Agenturen künftig selber machen, wie verändert es vielleicht auch die Wertschöpfung und die Fokussierung auf welchen Wertbeitrag. Und da ich tatsächlich Just That Sugar noch nie in diesem Podcast hatte, ich hatte euch wohl schon mal bei einer GWA-Veranstaltung damals, als wir gesagt haben, Disruptors meet established, ne? Es war ja so die Idee des Perspektivwechsels und des Austauschs, damit sozusagen einerseits von etablierten Agenturen, andererseits auch von den, ich sag mal, Social First Disrupting Mindset Agenturen eben auch die Dinge gemeinsam diskutiert werden. Dann habe ich gedacht, das ändern wir jetzt. Jetzt kommt Jasper in den Podcast und damit auch Just That Sugar. Jasper, du bist bei Just That Sugar Innovation und Marketing Lead. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, bevor wir starten, ein bisschen was zu Just That Sugar. Wie groß seid ihr? Was macht ihr? Und dann so im zweiten Schritt, was macht ein Innovation- und Marketing-Lead bei Just That Sugar?
Yes. Also, ich würde mal anfangen mit allgemein Just That Sugar. Wir sind jetzt mittlerweile oder gehen auf die 6 Jahre zu und sind innerhalb der letzten 2 Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Sind jetzt 92 Leute, based in Hamburg, Berlin und Teile auch remote all over Germany. Und kommen ursprünglich aus der Content-Produktion. Das heißt, unsere 5 Gründer haben damals sich an den TVC-Sets umgeguckt und haben gesagt, ey, das irgendwie nur als Cutdown zu machen und irgendwie das nur so zu schneiden, dass es auf Social funktioniert, lass uns einfach mal mit der gleichen Technik anreisen und das Ganze hochkant drehen. Und aus diesem Gedanken heraus...
Kamen die aus der dann Agenturszene oder wieso kamen die überhaupt an die TV-Sets sozusagen?
Der eine Gründer, Justin Schümann, der kommt von Markenfilmen. Und hatte so den Connect insbesondere in die TVC-Szene oder in die ATL-Szene. Und daraus insbesondere dann mit dem einen Gründer, der Postproduzent ist, Film studiert hat, mit einem, der Technik und eher DP war. Und so kam das dann Schlag für Schlag zusammen und die sind nach und nach immer tiefer eingestiegen, haben aber auch gemerkt, es reicht nicht nur, das zu produzieren und zu gucken, ja, okay, das landet dann irgendwo auf irgendwelchen Plattformen, sondern das Ganze auch strategisch und kreativ mit auszuarbeiten. Und so sind wir aus diesem Kern der Produktion im Vertical weiter in beide Richtungen gelaufen und haben eine Strategie und eine Kreation. Die Kreation mittlerweile mit 18 Köpfen, mit einer der größten bei uns und auch als einer der Themen, wo wir das größte Potenzial sehen über die nächsten Jahre hinweg uns zu differenzieren. Und ich bin jetzt seit 3,5 Jahren dabei.
Ich sehe mal ein bisschen, weil das ist ja auch ein ungewöhnlicher Weg.
Ja, sehr ungewöhnlich. Ich hatte das gestern auch auf einer Slide. Ich habe vorher bei Jungheinrich gearbeitet. Ich war
Gabelstapler,
oder? Gabelstapler, Intralogistik, Hamburger Hidden Champion. habe dann mit dem dualen Studium gestartet und bin in die Beratung gegangen für intralogistische Prozesse und Technik und habe mich dann über Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Richtung neue Bundesländer wieder zurück nach Hamburg nach insgesamt 9 Jahren bei Jungheinrich zurückorientiert. Und dieser Schritt hat bei mir die Frage gestellt, was will ich eigentlich zukünftig machen und kann ich mir vorstellen, das für immer zu machen? Und zwei, dann die Leidenschaft für Neues und den innovativen Gedanken und irgendwie auch den technischen Gedanken weiterzutragen, aber in eine andere Richtung. Und das Glück, dass Just Add Sugar da sehr früh auch mit mir irgendwie diese Frage beantworten wollte. Was müssen wir eigentlich machen, wenn neue Entwicklungen auf Plattformen, wenn neue Entwicklungen in der Technologie, was wir später noch durchsprechen werden, kommen wir. Was machen wir damit als Just Add Sugar und wie gehen wir daran, ohne überrollt zu werden am Ende? Ja.
Und dann bist du per Zufall auf Just Add Sugar gestoßen oder wie?
Ich habe mit Ramin, einer der Gründer, zusammen Abitur gemacht. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit Ramin, wir waren früher sehr, sehr enge, gute Freunde, dann ist berufliches und vor allem die Location Berlin und Hamburg so ein bisschen, haben wir es auseinander gelebt, wenn man so will. Und der hatte damals ausgeschrieben, wir brauchen jemanden, der Nubis mit aufbaut. Mhm. Und da war ich 2 Monate dann bei Just Add Sugar für Nubis und Partnerschaften drin und habe dann aber relativ schnell dieses Thema Verantwortung übernehmen und Verantwortung treiben für mich in Anspruch genommen und habe gesagt, ey Leute, wir müssen gucken, dass wir nicht über die nächsten Jahre, weil hier wird so viel passieren, abgehängt werden. Und da ist dann dieser innovative Gedanke bei Just Add Sugar auch größer geworden.
Das heißt, Sie haben dafür auch letztlich eine extra Stelle, einen Bereich geschaffen, um zu sagen, wir gönnen uns in Anführungsstrichen sozusagen damals bei der dann noch etwas geringeren Größe den Luxus zu sagen, wir haben jemanden, der sich nur mit Innovationen, mit Veränderungen, mit neuen Dingen, die im digitalen Kontext entstehen, auseinandersetzt, um zu überlegen, welchen Impact hat das auf unser Geschäftsmodell, auf unser Angebot?
Absolut, genau. Das war ein Invest, 100%. Zu sagen, ey, wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wir wissen auch nicht, ob die Konsumentinnen das annehmen, damals nochmal unter dem anderen Decknamen, wenn man so möchte, ursprünglich mal Just Add Meta, vor allem mit dem Gedanken oder der Fragestellung Metaverse oder Virtual Experiences, Spatial Computing, wie wird sich Content und auch der Konsum von Content dadurch verändern? Oder aber auch die Fragestellung, da gab es dieses große Wort NFT, Web3, ist das etwas, was Customer Loyalty irgendwie neu erfindet und können und müssen wir das mitdenken in der Art und Weise, wie wir Content produzieren und aber auch strategisch und kreativ für unsere Kunden aufarbeiten? Und das hat sich aber herausgestellt, auch wenn wir über Metaverse und Spatial Computing immer wieder sehr, sehr stark Richtung Gaming-Ecke denken müssen, weil am Ende des Tages da sehr viele Parallelen sind.
Es ist ja auch tatsächlich in der Szene vor allem bisher angekommen.
Richtig, ja, genau. Und der Impact und aber auch unsere Kernkompetenz, aus der wir kommen und der Crossover zu diesem Thema nicht so groß und auch der Impact bei unseren KundInnen nicht so groß war. Und so haben wir mit dem Rise von GenAI uns auch von diesem Gedanken, wir fokussieren uns als Innovation Lab und als Just Add Meta nur auf diese eine Nische, dann noch ein Stück zurückgezogen und haben gesagt, so lass uns diese Fragestellung noch ein bisschen breiter aufstellen und nicht nur auf einzelne Themen gucken, sondern das, was gerade wirklich am stärksten unsere Industrie irgendwie beeinflusst, ins Auge fasst und das für uns irgendwo entziffern und gucken, was wir daraus machen können für uns.
Und sagen wir, in deiner Rolle, ne, als Innovation Lead bei einer Agentur von fast 90 oder über 90 Kolleginnen und Kollegen, wie gehst du vor? Weil also man könnte ja auch sagen, Lost in Translation, also da gibt es so viele Optionen, links, rechts abzubiegen, zu priorisieren. Welche Strategie hast du dir da auch letztlich gesetzt?
Wir sind zu Beginn sehr, sehr viel Türen eingerannt, mit dem Kopf gegen Wände gerannt und haben vor allem vor dem Hintergrund, dass die Community rund um das Thema, wenn wir jetzt über GenAI sprechen und Innovation in dem Bereich, extrem viel testet. Es wird sehr viel berichtet auf Twitter bzw. X. Es wird sehr viel auf Reddit geteilt, welche Tools, welche Ergebnisse bringen. Sind aber auch selber, da ich nicht als alleinig dafür für das Thema zuständig bin, sondern ich ein kleines Team habe, die mir da auf verschiedenen Ebenen helfen. Wir haben eine Person, die sehr, sehr stark den Blick auf technische Lösungen hat und Tech-Verständnis hat, aber auch, und das war gestern einer der Punkte, kein AI-Engineer ist oder auch nicht das Thema so studiert hat, dass er native zu diesem Thema gekommen ist, sondern wir haben ein Team aus insgesamt 4 inklusive mir, 2 Kreativen, dem Tech-Kopf, die sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Richtungen widmet. Und wir haben das für uns aufgeteilt. Das eine ist der interne Impact und das andere ist der Impact auf die Serviceleistung und unsere Kunden, welchen Impact das haben wird.
Das heißt, der interne Impact ist vor allem die Frage, wie können wir effizienter werden in Prozessen, wie können wir Dinge automatisieren, die repetitiver Natur sind beispielsweise.
Richtig, genau. Und auch Sachen angreifen, die wir vorher gar nicht konnten. Also da springe ich jetzt ein bisschen vorweg, aber so einer unserer Use Cases, die wir intern gemerkt haben, wenn wir über Formatadaption sprechen, wir brauchen Content, der muss in 4:5, 9:16, 1:1 geschnitten werden, gibt es über After Effects oder andere Adobe-Produkte die Möglichkeit, teilzuautomatisieren durch JavaScript. Aber wenn wir 11 Editor bei uns haben und Editorinnen, die aber gar kein JavaScript können, dann gibt es diese Chance gar nicht, das so teilzuautomatisieren. Und wenn man sich jetzt überlegt, einen Custom-Assistenten zu haben, der aus natürlicher Sprache dann JavaScript ausschießt und das am Ende ist es weiterhin Testing, was funktioniert am Ende in dem JavaScript wirklich, aber da auf einmal so ein Skill-on-Demand reinkommt. Und so aufgeteilt, dass es dann intern die Fragestellung beantwortet, was können wir besser machen, was können wir schneller machen, aber auch was können wir unter Umständen Neues tun, was wir vorher gar nicht konnten. Und auf der externen Seite sehr stark an unseren Service orientiert, gibt es denn Produkte, die zusätzlich dazu kommen? Oder aber müssen wir unsere Produkte umdenken, weil sie einfach überholt sind, überholt werden müssen oder auch in Zukunft gar nicht mehr geben wird? Also das Zitat ist vielleicht ein bisschen Old News, aber wenn Sam Altman sagt, 95% von dem, was Agenturen heute machen und Marketeers heute machen, wird von AI günstiger, schneller, besser gemacht. Ob das jetzt so sein wird, mal die Frage. Und ob das dann ein Einheitsbrei wird, auch die andere Frage. Aber dann müssen wir uns dieser Frage zumindest stellen und gucken, wo es denn wirklich ein solches Ergebnis gibt, auch heute schon, wo wir nicht mehr den traditionellen Weg gehen können und dürfen.
Wenn man jetzt mal heute auf das Geschäft von Just Add Sugar guckt, was macht ihr schwerpunktmäßig oder wo liegen Schwerpunkte, welche Bandbreite bedient ihr?
Ich würde das mal festmachen an einem Kunden wie zum Beispiel Kongstar, wo wir den Social Etat quasi verantworten. Das bedeutet, wir haben bei uns eine Strategieabteilung, die sich natürlich mit den strategischen Ausrichtungen und den Schnittstellen zu den anderen Bereichen rund um Social Media auseinandersetzt, aber auch die Fragestellung, welche kreativen Ansätze haben wir. Und ich glaube, die Strategie und die Kreation ist mittlerweile das, was uns im Kern ausmacht. Aber das Schöne, und das ist unser Heritage und unsere Herkunft, ist, dass wir das auch in-house produzieren. Wir haben, ich müsste jetzt lügen, weil wieder zwei neue Personen, ich glaube, es sind 6 ProduzentInnen, und in-house DPs und können quasi das, was wir in der Strategie und in der Kreation ausarbeiten, auch selber umsetzen.
Das heißt, mehr oder weniger alles, was ihr macht, ist Bewegtbild, oder?
Genau, da ist unser Video Fokus, ist richtig. Ja. Und das ist eine schöne Überleitung, denn im Videobereich, und da haben wir auch relativ viel getestet, Beispiel, wir haben für ein Automotive, in der Automotive-Industrie für einen Hersteller versucht, ein Walkaround-Video oder eine Produktvorstellung, die wir produziert haben, nachzustellen, ohne dass wir irgendein Content genutzt hätten oder haben, den wir wirklich produziert haben. Das heißt, wir haben physische Produktion mit einer reinen Gen-AI-Produktion verglichen und haben dann mit Runway, haben dann mit Midjourney, haben mit Stable Diffusion versucht, eins, dieses Produkt so in Szene zu setzen und so auch in Bewegtbild umzusetzen, dass es dem so nah wie möglich kommt, wie wir das produziert haben.
Und was war das Ergebnis?
Das Ergebnis, wir brauchen 2% der Ressourcen, aber die Qualität wird nicht ansatzweise daran kommen, was ein Autohersteller an Detailgrad, an Qualität, an Hochglanz, insbesondere mit dem Auge auf das Produkt erwartet, wenn es denn ein neues Auto vorstellt. Und ich habe dazu mit der HW Landshut ein Paper geschrieben mit einer Professorin da, die sich darauf fokussiert, Content und Marketing Gen-AI-based zu hinterfragen. Und ganz klares Ergebnis, es ist schön und cool, es ist ein Genre, das ist eine AI-Nische. Guck mal hier, wir haben AI-Content generiert, aber es ist noch nicht so weit, dass es uns in der Produktion ersetzen wird, zumindest heute nicht. Und man hört es immer wieder, Gen-AI ist niemals so schlecht, wie es heute war. Es wird immer schneller werden. Aber es bleibt trotzdem die Frage, wenn Sora von OpenAI, das Text-to-Video-Tool, vor einem halben Jahr, ich glaube, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, vorgestellt wurde und wir aber immer noch keinen Zugang haben und wir sehen trotzdem keine Videospots oder Videos, die wirklich Branded Content und Kampagnen in irgendeiner Form oder auch Always-On-Content auf den Plattformen, die nicht in dieser Nische Gen AI stattfinden. Das heißt, Videobereich, da wo wir herkommen, wo unser Heritage ist, ist noch nicht so weit, dass es revolutioniert wird.
Aber euer Mindset ist sozusagen, sobald so ein Tool, du hast Runway vorhin erwähnt, ne, kommt, dass ihr euch sofort das Tool schnappt und dann entweder auf den Kunden oder im Nachhinein einfach intern nochmal überlegt, kämen wir daran, was sind da die Möglichkeiten? Das heißt, ihr testet und spielt ganz aktiv, auch letztlich mit den ganzen Tools.
Richtig, und das ist das Invest, das weiterläuft. Also, dass wir, und wir setzen auf ein kleines Tech-Stack. Das heißt, wir haben zum Beispiel LangDog, das ist eine Plattform, auf der wir LLMs, die in Europa gehostet werden, intern zur Verfügung stellen können, wo wir die gleichen Möglichkeiten haben wie bei einem ChatGPT, nur dass wir aussuchen können, wollen wir mit Llama arbeiten, wollen wir mit Claude arbeiten, wollen wir mit GPT arbeiten und auch die Möglichkeit haben, dort Assistenten aufzubauen. Aber das sehr spezifisch in diese eine Richtung. Und darüber hinaus haben wir, ich würde sagen, 6 bis 8 Tools, die wirklich Einzug erhalten haben und die wirklich genutzt werden, übergreifend.
Sag mal, welche?
Das ist...
Jetzt müssen wir sie zusammensammeln, aber das kriegen wir
mit
den Fingern mit.
Wir haben Midjourney. Wir haben, und das ist das Größte, was zurzeit alles bei uns so ein bisschen auf den Kopf stellt, und das würde ich gleich nochmal ein bisschen tiefer aufweisen, Comfy UI heißt das. Dann haben wir 11 Labs. Wir nutzen auch noch teilweise DALL-E. Wir nutzen HeyGen. Wir nutzen Runway. Sind wir bei 6. Zum Beispiel auch Opus. Vielleicht auch interessant für einen Podcast am Ende aus einem Video Longform-Format Clips zu generieren und das relativ teilautomatisiert. Und ich habe schon mit Lisa gesprochen, das auch schon
mal. Maximilian Konrad ist der Gründer von Hype 1000. Hypecast ist die Plattform.
Ja.
Bin ich auch investiert sozusagen. Ah. Und die tatsächlich machen das auch auf ihrer Plattform. Also da bin ich immer wieder begeistert, ne, dass du letztlich oder auch andere Plattformanbieter für Podcast-Remote-Aufnahmen kannst du mittlerweile alles aus dem Videotake irgendwie rausziehen. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja. Und auch so, dass es erkennt, ist das ein interessantes Thema. Natürlich braucht man da auch nochmal den menschlichen Kurationsprozess, weil wir das unter Umständen noch sehr viel besser einschätzen können, auch emotional besser einschätzen können. Aber ich glaube, dieser Tech-Stack und auch der Blick darauf, was testen wir, zum Beispiel VFX-seitig, Avatare austauschen gegen menschliche oder sonstige Text-to-Image-Tools, da gibt es vieles, was am Ende glänzt, aber kein Gold ist. Und die wollen wir gar nicht erst in die Organisation tragen, weil wir gemerkt haben, diese Kultur, getrieben von vielleicht einem Wow-Effekt, oh, das Tool ist cool, zu wir haben eine Schulung und die Schulung zeigt, ey, so kann man es einsetzen, so ist der Use Case, zu dann einem Projekt, was vielleicht mit einem Kunden funktioniert hat und der Kunde sagt, cool, das machen wir so. Das sind dann immer so Halbwertszeiten, die eher kleinerer sind. Und ich glaube, diesen Prozess, dass es ein langfristiger ist, den wir in die Organisation tragen müssen. Und wenn wir immer wieder neue Tools reinschmeißen, dann fragt sich irgendwann jeder so, das ist jetzt da gewesen, ist es doch nicht gut, soll ich doch nicht nutzen. Und dass wir den Testing-Stack immer bei uns intern halten, in Innovation Lab. Und da, wo wir wirklich merken, so, ey, cool, dass das funktioniert. Suno ist bei uns intern ein lustiges Tool am Ende des Tages. Aber damit arbeiten wir, wir haben die Mexico-Vlog gemacht. Ich nehme jetzt mal vorweg, auch wenn es live ist. Oder es wird einen geben, wo wir einen die Mexico-Song kreiert haben mit Linus, unserem CCO. Mhm. Und das sind dann kleine Sachen, aber die finden sich dann auch wieder im Content, weil ich am Ende des Tages dort Kreationen habe und einen Human Spark, der darauf trifft und das zusammenbringt und daraus dann besonderen Content macht und was Neues bringt.
Und sag mal, das Innovation Lab, wie kommt ihr auf diese Tools? Also wo sind Quellen, wo ihr euch, du hast Reddit vorhin erwähnt, aber wo ihr euch intensiv auch auf die Suche proaktiv begebt und überlegt, was sind so coole Dinger, die vielleicht auch zunächst nochmal Nische sind oder so, wo wir einfach ausprobieren, lernen können? Wie geht ihr da vor?
Es sind relativ oder ein paar Creator, die insbesondere auf YouTube unterwegs sind. Das ist ein Mad Wolf, den ich relativ cool finde. Der macht so in 2 bis 5 bis 7 Tages Abständen Videos und Zusammenfassungen, was es gerade so passiert. Dann gibt es eine Seite, die auch von ihm ist, die heißt Future Tools. Ich plug jetzt einfach mal, ich kenne ihn nicht, kein Deal oder sonstiges, aber
okay, ja.
richtig gut aufbereiteter Content. Auch in Schlagzeilen und den richtigen Quellen. Und dann daraus auf den anderen Plattformen wie Reddit und X herauszufinden, gibt es in der Community schon Inhalte und Feedbacks zu den Tools? Und dann, wenn da was ist und wir merken so, ah, da passiert wirklich was, was hilfreich sein kann, das irgendwie anzuwenden und zu testen. Und ich habe vorhin angedeutet, ComfyUI.
Ja, wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Ja, es waren nämlich 2, 3 Tools dabei, die ich noch nicht so oft gehört habe.
Ja, und ComfyUI, ich habe das gestern gefragt in der Audience. Ich würde sagen, es waren 100, vielleicht 120 Leute da und es waren gefühlt 3%, die den Arm gehoben haben.
Ja, ich habe es noch nie gehört, ich oute mich direkt.
Ja, also das ist nämlich genau der, ich glaube, der Punkt, den wir als Agentur machen können, wenn wir nicht AI-Engineers oder eine ganze wirklich sehr, sehr hoch spezialisierte Unit aufbauen wollen, dass wir den Schritt über die normalen Tool-AnwenderInnen hinausgehen und sagen, ey, wie können wir einen Schritt weitergehen? Und das ComfyUI, eine Oberfläche, die funktioniert wie ein, ich würde sagen, wie ein Flowchart, wo verschiedene, die nennen sich Nodes, eingebracht werden. Und jede Node ist ein Arbeitsschritt. Und kann man sich vorstellen, eine Node ist, und das läuft lokal, das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir die Modelle, und das Schöne ist, in der Postproduktion haben wir die Technik, die es voraussetzt, die GPU-Power, die Modelle runterzuladen, lokal laufen zu lassen, und eine Node, die dann sagt, hol mir das Bild aus dem Ordner. Die nächste Node ist der Arbeitsschritt, stelle das Objekt frei. Die nächste Node ist, hier ist ein Image-Prompt, bitte beachte diesen Style und diese Komposition. Das nächste ist ein Text-Prompt. Und dann kommen wir jetzt in die Richtung, unser Main-Business, Moving Picture, aber auch Still-Content kreieren zu können. Und zu sagen, wir machen das nicht in der, ich nenne es mal, wir machen ein Bild von einem Produkt, nehmen das Flatlay, machen im Photoshop was Schönes, bringen das irgendwie raus, vielleicht auch ein Stockmaterial, sondern einen vollautomatisierten Flow, wo ich Art Direction vorgeben kann, mit einem Prompt, Text Prompt vorgeben kann, wie soll die Komposition sein, was möchte ich drin haben, dann Arbeitsschritte, die die Komposition automatisieren und ich dann wirklich at scale sagen kann, ich möchte 50 Bilder und dann kuratiert aussuchen, was ich denn wirklich nutzen möchte. Und das geht mittlerweile über ComfyUI, mit Ton, mit Video, mit Bild, und ich glaube sogar mittlerweile auch gut mit 3D-Objekten. Das heißt, es entwickelt sich immer weiter.
Und von der Qualität her ist es auch nutzbar.
Es ist nutzbar, genau. Man kann dort mit Flux arbeiten. Also wenn wir über Realistic-Content reden, sehr gut. Wir können mit Stable Diffusion arbeiten, auch mit verschiedenen Modellen und können dort auch Checkpoints, also wenn man möchte, Stable Diffusion feingetuned mit eigen eingebrachten Bildern auch einbringen, sodass wir auch den Look and Feel von einem Branding-Guide mit einbringen können und somit auch die Bildsprache verlängern können. Und so bewegen wir uns in einem Bereich, insbesondere wenn wir jetzt über Social Ads sprechen und Dark Ads, die irgendwo im Hintergrund immer mal auftauchen, wie auch die Ad Fatigue oder die Langeweile, die immer wieder entsteht, wenn ich die 15. Mal das gleiche Ad sehe, die Abwechslung da reinzubringen und neue Services bei uns zu integrieren. Denn Moving Picture, ja, Stills haben wir noch Potenzial, größer zu werden.
Und sag mal, neue Services, was heißt das konkret? Also wollt ihr euch wegentwickeln von Social First?
Nein. Das gar nicht, sondern eher zu gucken, unsere Paid Unit, unsere Media Unit ist gerade noch stärker am Wachsen. Und aus dem Ansatz, wo wir im Full Funnel denken, im Lower Funnel insbesondere eine größere Vielfalt einfacher darstellen können. Wir haben jetzt eine Art and Graphic Abteilung mit insgesamt sind es 2 Art DirektorInnen und 2 GrafikerInnen. Und eine Werkstudentin, die am Ende des Tages aus dem Händischen kommen, aber auch gleichzeitig die AI-Tools durch uns mit reingebracht bekommen. Und dass wir da, wo wir in der Regel nicht gesagt haben, okay, jetzt gibt es noch eine Verlängerung für Lower Funnel Content, wo wir einfach eher in die Conversion-Richtung noch denken, wo wir eigentlich weniger dann Video haben, sondern aufgrund der Menge an Content, die wir da brauchen, Stills brauchen. Und das als zum Beispiel neuen Bereich in der Service-Welt von uns, dass da auch in Content gedacht dann neue Pieces
okay, wieder dazu kommen. Okay, das verstehe ich, weil ihr bisher eben dadurch, dass ihr viel Video-Content gemacht habt, immer eher, ich sag mal, im Funnel-Bereich, im Upper-Funnel wart und gesagt habt, wir machen viel Awareness und so weiter. Und ihr jetzt sagt, naja gut, durch die anderen Assets können wir eigentlich die Targets viel weiter durch den Funnel treiben. Ne?
Genau, richtig. Also wir sind auch aus den Videobereichen dann in Mid-Funnel gegangen und sind auch Richtung Conversion gegangen. Aber das waren immer eher Adaptionen und Short-Videos, also so 6 Sekunden, vielleicht Bumper oder sonstiges. Und das Ganze jetzt noch weiter zu denken, zum Beispiel ein Projekt, das gerade läuft, wo wir heute die finalen Assets abgeben oder rausgeschickt haben, wo wir nur Lower Funnel Content erstmal liefern. Und da geht es dann darum zu sagen, okay, das ist Product Content first, da haben wir eine Art Direction, wir wollen das Ganze so aufbauen und es sind Sportfokus-Themen. Das heißt, Kontaktsport und wir wollen Schmerzen vermitteln, weil es ein...
Ich habe Handball gespielt.
Am Kreis zum Beispiel, das ist eine Sportart davon, die wir tatsächlich aufgenommen haben. Neben Kampfsport, neben Football, Eishockey, relativ fix in die Kreationsphase gehen können und Content kreieren können und wir müssen und haben auch kein Budget dafür, weil das ist die Ecke, wo wir dann auch wirklich zum Einsatz dafür kommen, keine Buyouts dafür zu haben in dem Kontext für dann Gesichter und SchauspielerInnen oder DarstellerInnen und wir eine riesengroße Vielfalt aufbauen können an Content rund um schmerzhafte Situationen im Football, im Handball.
Ja, absolut.
Und daraus dann die Ads kreieren können.
Und sag mal, wie steht es da um die Offenheit der Kundinnen und Kunden den Themen gegenüber? Also das eine ist ja immer so die Begeisterung, Klammer auf, und die Chance, Budgets zu sparen, weil jetzt wird ja alles günstiger. Mhm. Und dann kommt ja meistens so dieses ganze Thema Ethics, Data, oh, wir haben Policies im Unternehmen, dass wir das eigentlich gar nicht dürfen, Vertraulichkeitserklärungen, die man unterzeichnet als Agentur. Wie ist so deine Erfahrung im Austausch? Weil sicher werdet ihr die Kunden auch mit auf diese Learning Journey nehmen.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass es sehr, sehr vielfältig ist da drin. Da ist ein Bereich, der sagt, wollen wir nicht, machen wir nicht. Wir lassen uns erstmal, oder wir werden Late Mover, weil wir wollen, dass es diese 100% Lösung gibt. Und ich habe gerade zugehört, wie Burkhard, und Burkhard ist ja später auch nochmal da, darüber gesprochen hat, dass wir dazu tendieren, immer eine 100% Lösung haben zu wollen und dann damit starten. Ich nenne es mal in dem deutschen Umfeld, dass wir so sicher sein wollen wie möglich, bevor wir wirklich was Neues starten. Aber es gibt auch die andere Seite dazu, Kunden, die bereit sind, zum Beispiel Cosnova, also Essence, Catrice und jetzt auch Inao, die drei Marken, die da in der Beauty-Marke zu finden sind oder in dem Konzern, und da auch Bereitschaft zu haben, zu testen und zu gucken, okay, wir wollen Webshop-Content jetzt mal testen, nicht nur Flatlay vor weißem Hintergrund, sondern wie können wir saisonalisieren, wie können wir für bestimmte Situationen was raussuchen, keine Ahnung, dass es zu einem Event passt, zu einer Jahreszeit und gucken, ob das einen Einfluss darauf hat, wie auch auf der Product Detail Page sich verhalten wird. Und das ist wieder ein Bereich, wo wir gar nichts gemacht haben. Product Shots für Webshops, kein Teil unserer Services. Und ist das vielleicht etwas, was dazukommt, weil die Tools es hergeben, dort tiefer einzusteigen?
Und sag mal, weil, also ich finde es total faszinierend, ne? wie wirklich substanziell ihr euch auch mit den Innovationen im AI-Tool-Bereich auseinandersetzt. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich davon keine Ahnung gehabt, dass ihr das tut, ne? Sondern hätte gesagt, Just Add Sugar ist eine der vielen Social-First-Agenturen, die es jetzt so gibt. Hat es dafür einen Grund, dass ihr das noch nicht so nach außen tragt? Tut ihr das und ich bin nur im falschen, in der falschen Bubble unterwegs?
Ich würde sagen, das ist...
Beides.
Ja, vielleicht ein bisschen was von beidem, aber auch unter Umständen meine Schuld, denn ich bin selber nicht laut genug dazu. Und ich könnte dazu selber lauter werden und auch mit dem Wissen... dass wir haben eine Kernkompetenz, die ist da. Und darum erstmal lauter zu werden und aber auch gleichzeitig das Gefühl vermitteln zu können und nach außen zu zeigen, dass wir mehr als in Anführungszeichen eine Nische besetzen, sondern dass wir da gucken, wie das innoviert wird oder wie darum Innovation entstehen kann. Absolut
go ahead. Also ich würde dich gerne ermutigen, das zu tun, weil das wirklich, wirklich toll ist. Also finde ich beeindruckend.
Ja, vielen Dank. Also ich bin selber nicht laut genug und da danke, die Ermutigung, die brauche ich immer wieder. Das ist immer ein Thema, was mich dabei beschäftigt ist. Erzähle ich jetzt das zum 15. Mal? Ist die Bubble, in der ich jetzt gerade bin, hört ihr das von der 13. Person? Und den Blick aus der Agenturenwelt, auch auf das, was wir als Lösung schon getestet haben, vor allem, womit fallen wir auf die Schnauze? Weil ich glaube, daraus, insbesondere als Industriestandort Deutschland im Marketingfeld, da irgendwie auch zu teilen, wo was gut funktioniert, wo nicht. Denn ich glaube, dass wir dort in Deutschland die Bereitschaft haben müssen, innovativ zu bleiben und auch als Agenturenwelt innovativ zu bleiben und nicht zu verstauben, sondern zu sagen, so, ey, da müssen wir irgendwie dabei sein. Vor allem auch vor dem Hintergrund, als Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, die Mitarbeitenden auf die Reise mitzunehmen. Denn am Ende des Tages ist es nicht ein nur, wir machen uns ready für die Zukunft als Unternehmen, sondern wir müssen auch unsere People irgendwie mitreisen und vorbereiten.
Verantwortung dafür. Ja, ja, finde ich auch. Guter Punkt.
Und dieses DNA-Thema ist dabei auch, weil diese Adaption, wir merken es, also ich kann es immer wieder reintragen und immer wieder sagen, ey, lass uns mal was machen. Es ist okay, dass nicht das gesamte Unternehmen sofort Feuer und Flamme ist, so wie ich, weil ich es liebe, da tiefer einzusteigen. Sondern dann zu gucken, okay, was sind denn auch die Treiber in den einzelnen Abteilungen und dann irgendwie in kleineren Teams zu gucken und Lösungen zu suchen, die Erfolgsmomente schaffen und dann diesen, ah, jetzt will ich aber auch. Und,
Sag mal, du hast vorhin gesagt, vielleicht letzte Frage an der Stelle. Ihr seid zu viert im Team, also in diesem Innovation Lab. Jetzt sprechen wir über Talent und nicht jeder mag und so weiter. Sind die drei anderen, hast du die extra dafür eingestellt oder konntest du sie aus eigenen Reihen rekrutieren, aus ganz unterschiedlichen Backgrounds und Gewerken? Also wie findet man Menschen, die sich gerne mit Innovationen auseinandersetzen? Weil ich bin total bei dir, nicht jeder mag an der Spitze der Bewegung stehen, sondern manche sagen auch einfach, alles klar, sag mir, wie wir es machen und ich habe total Lust, das inhaltlich dann zu füllen.
Ja, also eine Person, es waren zwei mittlerweile, wir hatten kleine Fluktuationen da drin. Eine Person ist in ein Freelancertum gegangen, es ist wieder jemand Neues reingekommen. Ich glaube, dass wir intern da gut besetzen konnten, weil jemand, der jetzt wieder in Art and Graphic zurückgegangen ist, war quasi eine ganze Zeit lang, 2 Jahre lang Teil vom Innovation-Team, hat das verinnerlicht und trägt es jetzt in die Abteilung, in die Prozesse, wo es jetzt gerade am meisten Impact hat, Still-Content, zumindest in unserem Scope. Eine Person, die technisch versiert war, von außerhalb, mit dem Blick darauf, okay, wir wollen in viele verschiedene Richtungen. Du brauchst nicht AI-Engineer sein, aber das, was es braucht, ist diese Neugierde und Sachen auch zu Ende denken zu wollen und nicht die Schlagzeile zu lesen, sagen, oh cool, mal einen Test zu fahren und zu sagen, ja, ich ordne das jetzt mal ein und sage, nee, geht nicht weiter, sondern zu gucken, an welcher Stelle unserer Wertschöpfungskette, bei welchen Personen kann es gut ankommen und das dann auch in den Teams irgendwie so zu testen und dann zu evaluieren, passt es oder passt es nicht. Und das ist eher, das sind Charaktereigenschaften in meiner Wahrnehmung, insbesondere Neugierde, insbesondere die Lust, Neues zu testen und auch aufzustehen, wenn man beim 13. Versuch von 14 merkt, es klappt doch nicht und ich muss doch nochmal was Neues testen.
Ja, und die Facette der Befähigung, also ist dann auch sozusagen rauszutragen, weil ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass es nichts bringt, wenn man sagt, man hat hier so eine Unit, die denkt sich jetzt alles aus und kippt es dann in die Organisation, sondern eigentlich ein bestes Beispiel, so aus dem Lab dann wieder ins Craft zurückzugehen und gemeinsam mit dem Team sozusagen diesen Weg dann auch operativ auszufüllen.
Ja, 100%.
Find ich auch ein tolles Beispiel. Jasper, tausend Dank. Wir haben viel darüber gesprochen. Ich werde alle Tools, die hier genannt wurden, auch nochmal darunter verlinken, auch im Beschreibungstext, weil ich glaube, es sind ganz, ganz hilfreiche Impulse für die Zuhörer gewesen.
Super, mega. Ich würde auch nochmal zusammenstellen und einfach mal dir nochmal schreiben, wenn ich was vergessen habe an Tools. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir mega Spaß gemacht und viel Erfolg bei den weiteren Anstehenden.
Danke, es sind nur noch zwei.
A Hype 1000 Production.